Radio Korneuburg, Ihr Radio im Weinviertel.
Liebe Korneuburgerinnen und Korneuburger, Brüder und Schwestern, obwohl wir uns noch immer in der 40-tägigen Fasten- und Bußzeit befinden, heute gleich schon das zweite Mal ein Hochfest innerhalb von einer Woche. Vor einigen Tagen haben wir des heiligen Josefs, des Bräutigams der Gottesmutter Maria gedacht und heute geht es um Maria selbst und damit noch mehr um den Sohn, den sie bekommen wird, um Jesus. Es ist das sogenannte Fest bzw. Hochfest Verkündigung des Herrn. Was wird hier genau verkündet? Maria, sie wird einen Sohn empfangen, ein Kind wird sie bekommen. Dieses Kind, ihr Sohn, ist nicht wie üblich durch eine menschliche Verbindung zustande gekommen. Nein, Gott selbst greift in das Zeitliche unserer Geschichte ein. Er macht die Verheißungen des Alten Bundes, des Alten Testaments, so wie wir es nennen, wahr, durch die Geburt seines Sohnes, ja vielmehr noch, der von Ewigkeit her seiende Gott, tritt in unsere menschliche Endlichkeit ein und bedient sich unserer Sterblichkeit, um uns das unsterbliche Leben bei sich selbst zu schenken. Dieser biblische Text, den wir heute im Evangelium hören, bei Lukas, hat Künstler über viele Jahrhunderte hinweg inspiriert, zum Beispiel Leonardo da Vinci oder Fra Angelo. Zuerst in Konstantinopel, Byzanz, dann in Rom hat sich das Fest der Verkündigung im 6. und 7. Jahrhundert herausgebildet. Bei uns in der katholischen Kirche wird es am 25. März gefeiert, also genau 9 Monate vor der Geburt Jesu. Diese Verkündigung an Maria, wie es heißt, schließt einiges Theologisches Wichtiges mit ein, nämlich zuerst die Jungfrauengeburt, zweitens die Gottesmutterschaft Mariens, drittens die Vaterschaft Gottes für den Sohn Gottes und viertens schließlich die zwei Naturen Christi, nämlich die göttliche und menschliche, die sind ungetrennt und unzerteilt in einer Person. Ganz anders als beim Evangelisten Matthäus erzählt Lukas alle möglichen bekannten Details der Geschehnisse um die Geburt Jesu und damit verbunden natürlich auch der Verkündigung. Er führt den Lesern seines Evangeliums vor Augen, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Quellen genauestens studiert hat, um einen möglichst zuverlässigen Bericht wiedergeben zu können. Die Erzählung der Verkündigung an Maria durch einen himmlischen Boten, also den Erzengel Gabriel, würde ohne damit verbundenen Jungferngeburt wenig Sinn ergeben. Denn nur um einer Braut die Verheißung einer guten Zukunft zu machen, würde sich wohl kaum ein Erzengel auf den Weg machen. Denn ein Erzengel ist so ziemlich das Höchste in der Engelsklasse, eine Engelshierarchie, wie wir es nennen in der katholischen Kirche, was es so hergibt. Darüber stehen nur noch Throne, Mächten, Herrschaften und Gewalten und die Cherubim und die Seraphim. Es geht um die geistliche Abstammung Jesus von David und die damit verbundenen Verheißungen einer ewigen Herrschaft, zu der Jesus aber rückwirkend gelangt, und zwar durch seinen Tod am Kreuz, also das, was wir in der Karwoche feiern. Um dieses schon in der Spätantike vorkommende Fest der Verkündigung des Herrn haben sich zahlreiche theologische Streitigkeiten entbrannt. Vor allem um die Erwählung Mariens als der Mutter Gottes. War sie schon vor ihrer Geburt vorausbestimmt, die Mutter Gottes zu sein? Ist das wirklich erst bei der Verkündigung geschehen? Hat sie überhaupt die Möglichkeit gehabt, dem Erzengel Gabriel eine andere Antwort zu geben, als ihr Ja, das sie bereitwillig spricht? Diese Fragen haben viele Theologen der Antike bewegt, denn damit einherging auch die Position ihres Kindes, nämlich von Jesus. Wie ist es mit seiner Sohnschaft zu verstehen? Ist er wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person? Hat er also eine menschliche und eine göttliche Natur. Wie können sich diese beiden Naturen in einer Person miteinander verbinden? Ja, physisch und psychisch miteinander in einer Person existieren. Diese Auseinandersetzungen führten so weit, dass sich die Vertreter der verschiedenen Positionen gegenseitig mit dem Kirchenbann, mit der Exkommunikation belegten, ja sogar so weit, dass verfeindete Armeen in den Krieg zogen, um der entsprechenden Position durch Kampf und Krieg Nachdruck zu verleihen. Jetzt aber zurück zum Text. Der Engel, der von Gott zu Maria gesandt worden war, kommt nicht in einfach irgendeine Stadt in Galiläa, sondern nein, er kommt nach Nazareth. Sowohl Maria als auch die Stadt Nazareth lassen sich historisch erfassen. Ob Maria zu der Zeit, in der Gott in ihre Geschichte eintritt, durch den Erzengel Gabriel mit Josef verlobt war, wissen wir nicht. Die Anrede des Erzengels an Maria und die damit verbundenen Worte, der Herr ist mit dir, stellt nicht einfach eine normale Grußformel dar, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Gott hat Maria durch den Besuch eines hohen Boten Gunst erwiesen. Aber noch mehr, wenn der Erzengel Gabriel zu ihr sagt, du hast bei Gott Gnade gefunden. Das soll die Erwählung Mariens zu diesem Zeitpunkt durch Gott bestätigen. Und es kommt jetzt auch noch die dritte göttliche Person ins Spiel, nämlich der Heilige Geist. Dieser ist es, der das Leben schenkt. Er schenkt Maria das Kind, das der Emmanuel, der Gott mit uns ist, Jesus. Beim Konzil von Ephesus im Jahr 431, also auch wie in der Antike, wurde der Versuch in sehr für antik typische Art und Weise gemacht, die zwei Naturen Jesu zu erklären. Jesus von Nazareth ist einerseits eine historisch fassbare Person, andererseits ist seine Abstammung als der Christus von Gott seinem Vater her für uns Menschen mit den Augen des Glaubens sichtbar. Das Konzil erklärt aber auch, warum Maria als Theotokos, wie sie im Griechischen genannt wird, als Gottesgebärerin verehrt wird. Sie hat die göttliche und die menschliche Natur Jesu Christi zur Welt gebracht. Gottes Sohn ist Jesus von Nazareth schon von Anfang an, also seit Ewigkeit her. Und nicht erst durch, wie es ebenfalls manche in Erwägung gezogen haben, durch die Taufe im Jordan. Unser Ordensvater, der heilige Augustinus, sagt über die Gottesmutter Maria, ich zitiere, allein die Jungfräulichkeit konnte in gebührender Weise den gebären, der in seiner Geburt keinen gleichen konnte. Denn unser Haupt, nämlich Christus, musste wegen der zeichenhaften Bedeutung des Wunders dem Leib nach von einer Jungfrau geboren worden. Dadurch wird klar, dass die Glieder der Kirche, also auch wir, dem Geist nach von der Jungfraukirche geboren werden sollen. Die Frage Marias, wie das geschehen soll, dass sie Jesus ein Kind bekommen soll, obwohl sie keinen Mann erkennt, wie es in der biblischen Stelle heute heißt, ist eine Frage im Glauben ganz anders als bei Zacharias, der bezweifelt, dass seine Frau Elisabeth noch in ihrem hohen Alter ein Kind bekommen wird. Der Engel Gabriel nimmt diese Verheißung nicht nur auf, die Gott Maria schenkt, sondern er erklärt die damit verbundene Zukunft. Das Kind wird heilig und Sohn Gottes genannt werden. Schon vorher aber heißt es, er wird groß sein. Man wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Nun in den folgenden Versen wird die Nachkommenschaft Davids spiritualisiert, indem Jesus, Sohn Gottes, als von Gott selbst gezeugt, erklärt wird. Jesus bleibt als Mensch der Sohn Mariens, aber er ist eben immer schon von Anfang an, vor aller Zeit und Ewigkeit, der Sohn Gottes. Die Antwort Mariens bedeutet nicht nur einfach eine Antwort im Glauben an die Fügung Gottes, sondern sie bezeugt damit ihr Einverständnis sich für Gott ganz und gar in den Dienst nehmen zu lassen und uns Menschen das Heil zu schenken, in ihrem Sohn Jesus. Maria, so kann man das wohl sagen, sie hat sich entschieden, das Richtige zu tun. Auch wenn natürlich Fragen für sie offen geblieben sind, wie genau wird das geschehen, was wird ihr denn Kind sein, wie wird die Versorgungslage sein, all das blieb damals ungewiss für sie. Aber wir können es gerade in dieser für uns doch etwas komplizierten Zeit ihr gleich tun. Wir können es versuchen, das Richtige zu tun, um andere und uns zu schützen, um füreinander trotzdem da zu sein.